So, jetzt weiß ich nicht, ob ich online bin. Es scheint zu klappen. Vielen Dank für die Einladung zum Erntedankfest-Gottesdienst. Ja, ich habe gestern mit meiner Frau über Babenhausen gesprochen, über die Gemeinde hier. Und sie fragte mich, warum ich gern hierher komme. Und ich musste kurz überlegen und ich sagte aus dem Bauch raus, das sind herzliche Menschen hier. Und das möchte ich einfach auch mal zurückspiegeln. Man spürt sehr stark die Liebe Gottes unter euch. Und deswegen bin ich unter anderem auch immer sehr gerne hier. Amen. Danke. Dann kommen wir öfters. Ja, genau. Das wäre eine gute Idee. Da bin ich noch nicht drauf gekommen. Ja, genau. Ja, und Erntedankgottesdienst, es ist ja auch schön, wenn man einfach nochmal Gott dankt für das, was alles so er uns beschenkt, ob es Wasser ist oder was auch immer. Es ist wichtig, immer wieder eine Pause einzulegen und zurückzublicken und dankbar sein. Gib uns unser tägliches Brot. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir immer genügend Brot und Obst und Wasser haben. Und ich werde jetzt in eine Richtung predigen, die am Anfang oder zumindest mal sich nicht so nach einem Erntedankgottesdienst sich anhört, aber ich werde den Bogen dann am Ende noch hoffentlich kriegen. Ja, wir haben nämlich was auf dem Herzen, euch mitzuteilen, denn ich werde predigen über eine Geschichte, die wir alle schon in- und auswendig kennen. Aber vielleicht gibt es etwas, was man noch nicht in diesem Zusammenhang wahrgenommen hat. Also eine Perspektive, wo man vielleicht denkt, hoffe ich doch zumindest mal, okay, stimmt, so habe ich es noch nicht gesehen. Wir schauen uns einfach mal hier die Geschichte an von der blutflüssigen Frau. Und vielleicht kurz vorweg. Wir sind alle irgendwo schon lange, viele von uns, mit Jesus unterwegs. Und manche sind vielleicht eher am Anfang. Macht nichts, wie auch immer. Die, wo schon lange mit Jesus unterwegs sind, stehen in einer gewissen Gefahr. Und die am Anfang mit Jesus unterwegs sind, werden auch mit der Zeit in einer gewissen Gefahr stehen. Und das wird der Schwerpunkt sein von der Predigt, von dieser Gefahr. Aber ich sage euch noch nicht, worum es geht, weil ich will die Spannung ein bisschen halten. Deswegen schauen wir uns einfach mal die Geschichte an von dieser blutflüssigen Frau. Und ich lese es euch vor. Das ist in Markus Evangelium 5, 21. Und als Jesus wieder rübergefahren war im Boot, versammelte sich eine große Menge bei ihm und er war am See. Da kam einer von der Synagoge mit Namen Jairus. Und als er Jesus sah, fiel er ihm zu Boden und bat ihn sehr und sprach, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege deine Hand auf sie, damit sie gesund werde und lebe. Und er ging hin mit ihm. Und es folgte ihm eine große Menge und sie umdrängten ihn. Und da war eine Frau, die hatte den Blutfluss seit 12 Jahren und hatte viel gelitten von vielen Ärzten und ihr ganzes Gut aufgewandt. Aber es hat ihr alles nichts geholfen, sondern es war sogar noch schlimmer geworden. Als die von Jesus hörte, kam sie in die Menge von hinten heran und berührte seinen Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seine Kleider berühren kann, dann werde ich gesund. Und sogleich versiegelte die Quelle ihres Blutes und sie spürte am Leib, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und Jesus spürte sogleich an sich selbst, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und wandte sich um in die Menge und sprach, wer hat meine Kleider berührt? Und seine Jünger sprachen zu ihm, du siehst, dass dich die Menge umdrängt und du fragst, wer hat mich berührt? Und er sah sich um nach der, die es getan hatte. Die Frau aber fürchtete sich und zitterte, denn sie wusste, was ihr geschehen ist. Sie kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dich gesund gemacht, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. drei Besonderheiten über diese Geschichte. Und wie gesagt, die letzte Besonderheit soll der Schwerpunkt von der Predigt sein, weil da lauert nämlich die Gefahr für langjährige Christen oder für Christen, die irgendwann mal auch Jesus über einen längeren Zeitraum folgen. Also das Erste, was hier wirklich sehr, die erste Besonderheit, was hier sehr auffallend ist, dass Jesus sagte zu ihr, das ist ganz ungewohnt, meine Tochter. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter. Die Frau war wildfremd. Und warum diese Nähe zu ihr, meine Tochter, das sage ich normalerweise nicht, weil das ist sehr intim, sehr eng. Aber das deutet darauf hin, dass Jesus eine bedingungslose Annahme hat für Menschen, die ihn suchen. Bedingungslose Annahme können wir ganz klar hier erkennen, obwohl diese Frau eigentlich, wie soll ich sagen, zu deren Zeit kriminell unterwegs war. Sie war kulturell als unrein bezeichnet. Sie durfte sich auch nicht mit anderen Menschen bewegen. Sie wurde von der Gesellschaft ausgeschlossen. Das heißt, sie tat etwas, was sie nicht hätte machen dürfen. Und trotzdem geht Jesus nicht darauf ein und sagt, ja, schau mal hier, das geht mal gar nicht hier. Du kennst die Gesetze. Nein, er begegnet ihr sogar mit dieser innigen Aussage, meine Tochter. Und das schafft uns Mut zu wissen, egal welcher Zustand wir sind, ob wir kriminell unterwegs sind oder ob wir eine große Portion von Sünde auf uns geladen haben, wenn wir zu ihm kommen, dann wird er uns begegnen mit einer bedingungslosen Liebe. Ob wir schuldig sind oder nicht, diese Liebe ist bedingungslos. Und auch zu dir wird er sagen, mein Sohn, meine Tochter. Einer meiner Lieblingsstellen ist in der Bibel, wo steht, jeden Morgen ist seine Gnade neu. Und egal, was am Tag davor war, egal, wie viel Schuld und Mist ich gebaut habe, ich darf in der Früh zu ihm kommen und sagen, deine Gnade ist jeden Morgen neu und ich bin immer noch dein Kind. Die Bibel sagt nämlich, wer ihn sucht, wird ihn finden, wer klopft, dem wird aufgetan. Und dieser Feind ist nämlich schon ein Hinterlistiger. Erst sagt er zu dir und auch zu mir, wenn du dieses und jenes tun, ist nicht so schlimm. Wir leben ja nicht nach dem Gesetz. Mach's. Gott ist voller Gnade und Güte. Und dann fällt man in die Versuchung und nächsten Moment kommt der Feind wieder und sagt, boah, das war ja heftig. Gott ist mit dir durch. Du brauchst gar nicht mehr zu ihm hin, das ist gelaufen. Also so hantiert er, und das muss man einfach wissen, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und du und ich, wir dürfen jeden Tag zu ihm kommen, egal was wir am Tag davor getan haben, egal wie viel Schuld und Sünde wir auf uns geladen haben, wir dürfen zu ihm kommen, uns ausstrecken zu ihm und seine bedingungslose Annahme und Liebe gilt für dich und für mich. So viel zur ersten Besonderheit von dieser Geschichte. Genau. Dann sehen wir schon mal das Zweite. Die zweite Besonderheit ist nämlich auch interessant, weil Jesus eigentlich einen Notfall hatte. Er war eigentlich mit Blaulicht unterwegs. Dieser Vorstand oder Vorseher von der Synagoge sagte, hey, meine Tochter liegt in den letzten Zügen, sie ist kurz vorm Tod, komm schnell. Beeil dich. Blaues Licht und ab zu ihr nach Hause, dort wo sie liegt. Es konnte eigentlich nicht schnell genug gehen. Und dann bleibt Jesus stehen und will wissen, wer ihn angefasst hat. Das passt irgendwie nicht zusammen. Weil wir haben hier einen Notfall. Jesus muss wirklich dringend hin. Am besten noch bevor sie stirbt. Und jetzt bleibt er stehen. Und will noch wissen, wer ihn angerührt hat. Was auch wiederum ein bisschen ungewohnt ist, sage ich mal. Ihr wart bestimmt alle schon mal in einer Menschenmenge und ihr seid hin und her geschubst worden. Dann konnte man oder kann man gar nicht mehr irgendwie herausfinden, wer war jetzt der, wo mich hier angefasst hat. Also das passt nicht. Jesus ist eigentlich in Eile. Zumindest mal der Jünger. Und es ist sehr interessant, er bleibt trotzdem stehen und will wissen, wer hat mich hier gesucht. Und auch das ist für uns eine Botschaft. Ich glaube, Gott ist zurzeit sehr beschäftigt in dieser Welt. Ich denke, er war schon immer beschäftigt, aber wie mehr Menschen, wie mehr Probleme, sagt man noch. Also Gott hat wirklich viel zu tun. Ob er sich jetzt noch Zeit findet für meine Sorgen und für meine Geschichte, könnte man zweifeln. Aber an dieser Geschichte können wir ganz klar erkennen, egal wie beschäftigt er ist in dieser Welt, dein kleines Problem oder dein großes Problem, was immer das ist, dafür nimmt er sich Zeit. Und auch wenn er gerade schwer unterwegs ist, die Welt retten muss, er hat Zeit für dich. Und dann geht es für ihn nicht darum, ist es jetzt ein großes oder ein kleines Problem? Er sieht dein Herz. Er sieht diese Frau, die sich durch diese Menge da durchschubst. Weiß, sie könnte bestraft werden dafür. Aber nein, sie hat sich es aufs Herz geschrieben. Ich will diesen Jesus sehen. Ich will ihn anfassen. Ich will ihn berühren. Ich will ihn suchen. Er hat Zeit und er nimmt sich Zeit. Und die Jünger sagen, hey, die wollen ihn ein bisschen abwimmeln und sagen, hey, vergesst es einfach, diese Frage, die haben wir nicht gehört, gell? Weil die passt jetzt gar nicht rein, wir müssen weiter. Aber Jesus bleibt wirklich hartnäckig und sagt, hey, mir ist es wichtig, diese Frau jetzt zu finden. Und was immer dein Anliegen ist und wenn du zu ihm kommst, ihm ist es wichtig, dich darin zu begegnen. Und so dürfen wir durch diese zweite Besonderheit uns ermutigen lassen. Seine Liebe ist bedingungslos, bedingungslose Annahme. Und zweitens, er hat Zeit für das, was dir wichtig ist. Und so kommen wir schon zum dritten und letzten Schwerpunkt, wo ich ein bisschen einen Schwerpunkt legen möchte, ist, es ist sehr interessant in dieser Geschichte, dass Kraft ist ausgegangen, die Frau wurde geheilt und nun könnte man denken, die Sache ist erledigt. Die ist geheilt, die hat Kraft bekommen, die Sache ist abgeschlossen und jetzt geht's weiter zu diesem Mädchen, die im Sterben liegt. Das wäre vielleicht nach unserem Ermessen so das Angebrachte, das Passende. Aber nein, und hier ist jetzt mal die Besonderheit, dass die Frau geheilt wird, dass sie Kraft von Gott empfangen hat, reicht nicht aus. Es ist nur die halbe Sache. Denn was die Frau noch gebraucht hat, war eine Begegnung mit Jesus. Eine Begegnung mit Jesus. Die ist geheilt, sie hat Kraft bekommen, sie wurde zugerüstet. Aber jetzt kommt noch der zweite Teil. Sie braucht noch diese Begegnung mit Jesus, wo sie sich in die Augen schauen und wo eine tiefe emotionale Begegnung freigesetzt wird. Und er redet mit ihr. Und er sagt, meine Tochter, fürchte dich nicht. Er geht in Beziehung mit ihr. Und dann gehen sie auseinander. Diese zweite Begegnung ist total entscheidend. Wenn du und ich geheilt werden, wenn du und ich die Kraft Gottes bekommen, ist es noch nicht vollständig. Wir brauchen diesen zweiten Teil. Und das ist diese emotionale, persönliche Begegnung mit dem Vater im Himmel. Wenn wir die nicht haben, dann haben wir eigentlich das Wichtigste in dem Ganzen verpasst. Jeder von uns ist mit Gaben und Talente ausgestattet. Und viele von uns haben Heilungen erlebt. Viele von uns haben die Kraft Gottes erlebt. Und die meisten von uns haben auch diese Begegnung mit Jesus erlebt. Und jetzt komme ich dorthin, was ich am Anfang gesagt habe, die Gefahr, die lauert. Die Gefahr, die lauert. Wenn wir dann diese Begegnung mit Jesus hatten und es eine einmalige Sache war und wir dann uns mehr und mehr fokussieren auf die Heilung, auf die Kraft, auf meine Talente und Begabungen und wir mehr und mehr darin dann arbeiten, wirken und dienen, stehen wir in der Gefahr, dass Gott und der Vater im Himmel mehr und mehr zu was wird? Zum Geschäftspartner. Gott verwandelt sich mehr und mehr zu einem Geschäftspartner. Und das ist eine Gefahr, die Christen, die länger mit Gott schon unterwegs sind, stehen. Ich auch. Wir dienen, wir wirken für den Herrn, wir nutzen unsere Gaben und Talente und das ist alles in Ordnung. Aber wenn die Beziehung und die Begegnung mit Jesus dann an zweiter Stelle kommt und mehr und mehr vernachlässigt wird, dann wird Gott mehr und mehr automatisch zu meinem Geschäftspartner. Dann nütze ich Gott mehr und mehr, um meine Ziele und meine Visionen zu verfolgen. Das ist ein ganz interessanter Gedanke, finde ich, dass wir wirklich mit in der Gefahr stehen, Gott mehr und mehr als Geschäftspartner zu nutzen. Und natürlich ist es nicht etwas, wo von heute auf morgen passiert, sondern es schleicht sich immer mehr rein. Es geht dann mehr und mehr darum, dass ich meine Ziele und meine Gaben einsetze für Eigennutz. Und klar, man dekoriert es dann sehr schön als, es ist für den Herrn. Aber hier sehen wir an dieser Geschichte, es braucht diese Begegnung mit dem Vater im Himmel. Es braucht diese Begegnung mit Jesus. Und nicht nur einmalig, sondern es braucht diese Begegnung immer wieder. Am besten jeden Morgen. Und wenn wir das nicht folgen, dann stehen wir in der Gefahr, dass Gott mehr und mehr gebraucht wird, eigene Ideen und Wünsche zu verfolgen. Und die Frage ist hier, wie wirkt sich das aus? Ich will ganz praktisch werden. Und das können wir auch an diesem König Saul erkennen. Der Saul, der König war, der wirklich sehr mit Gott gestartet ist, wo der Segen auf ihn lag und der Saul immer mehr, sage ich mal mit meinen Worten, immer mehr Gott als seinen Geschäftspartner genommen hat. Und dann ging ihm alles nicht mehr schnell genug. Dann brauchte er Entscheidungen Und dieser Samuel, der kam nicht, um dieses Brandopfer zu bringen. Und Saul in seiner Euphorie sagte, hey, ich mache das selber jetzt. Und so merken wir, dass wir, wenn wir dann immer mehr Gott als Geschäftspartner nehmen und dann auch irgendwann mal spüren, Gott zieht nicht mehr mit und die Gemeinde zieht nicht mehr mit, meine Mitchristen ziehen nicht mehr mit, dann muss ich was machen? Nachhelfen. Nachhelfen. Und das hat der Saul gemacht. Der hat dann gesagt, komm, alles her damit, ich mache das Brandopfer selber. Und er tat es auch. Und kurz danach kam schon der Samuel und sagte, hey, was hast du hier gemacht? Warum hilfst du Gott nach? Und ich persönlich glaube, es war nicht ein einmaliger Fehler von dem Saul, dass man sagt, okay, er hat jetzt wirklich einen Dummheit gebaut, jetzt wird es abwärts gehen. Ich glaube, das war eine Herzenshaltung, die sich über die Monate und Jahre eben immer mehr eingeschlichen hat. Eine Herzenshaltung, ich bin der König Saul und ich habe einen Namen, einen Ruf zu verteidigen. Und wenn es nicht schnell genug geht, dann nehme ich es notfalls auch in meine Hand. Ich glaube, das war eine Haltung, die immer mehr zum Vorschein kam. Deswegen hat möglicherweise Gott es erlaubt, dass der Samuel verspätet kam, um diese Herzenshaltung auch zu offenbaren. Und ich bin überzeugt, wenn solche Sachen in uns nicht einschleichen, dann wird Gott uns nicht die nächstbeste Gelegenheit nehmen, das zu offenbaren, sondern er wird immer wieder zu dir in das Herz, in deine Gedanken hineinsprechen und sagen, hey, komm wieder neu zu mir. Du brauchst diese Begegnung mit mir. So wie diese blutflüssige Frau, die hat diese Begegnung gebraucht. Und nicht nur die blutflüssige Frau, sondern wir wissen sehr viele Beispiele in der Bibel und ich will da jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Aber Menschen wie der Zachäus, wo Jesus sagte, hey, es reicht nicht, wenn ich dir zuwinke im Baum, sondern ich will zu dir nach Hause kommen, ich will dich begegnen. Ich will eine Beziehung, eine Emotionalität mit dir herbeiführen. Oder diese 10, wo da geheilt worden sind. Einer kam zurück und hat sich bedankt. Sicherlich ist das für Jesus auch gut und schön und wichtig zu wissen, dass einer sich bedankt. Aber es ging noch viel mehr um diese Beziehung zu dem. Wenn er sagte, wo sind die 9, dann sagte er nicht nur, die sind mir alle in Dank schuldig, sondern es ging doch darum, dass Jesus sagte, hey, ich will eine Beziehung zu denen haben. Wo sind die 9? Klar, Dank ist wichtig und hat seinen Platz, aber ich will eine Beziehung zu den 9, die nicht gekommen sind. Und so dürfen wir wissen, diese Beziehung zu Gott muss unsere Motivation und muss unser Motor sein zu dem, was wir tun. Und wenn diese Beziehung, diese Liebe zu Gott nicht mehr unser Motor ist, dann wird es schwierig. Und ich will da mal ganz kurz ein bisschen praktisch werden. Ich habe vorhin angedeutet, der Saul, der wurde ungeduldig. Und wenn ihr merkt, du wirst ungeduldig, es geht nicht schnell genug, dann müsste man das nochmal prüfen, was für Motivation habe ich. Ist es immer noch die Liebe Gottes, die mich treibt? Oder ist es Gott mein neuer Geschäftspartner, den ich ein bisschen nachhelfen muss? Und dann plötzlich kommen E-Mails oder Aussagen von Druck. Es muss diese Woche noch entschieden werden. Ob ich einkaufen gehe oder nicht, können wir die Woche entscheiden. Aber große Entscheidungen mit großer Wirkung können wir nicht schnell entscheiden. Und für mich selber, immer wenn ich höre, es muss sofort entschieden werden, die Woche noch, riesengroße Entscheidung, dann weiß ich, okay, hier scheint irgendetwas nicht ganz im Geist Gottes zu sein. Und wenn der Druck dann nicht reicht, dann versucht man zu manipulieren. Alle sagen es. Es ist schon lange dran und keiner sieht es. Wenn ihr solche Aussagen hört, dann dürfen die Glocken bei euch klingeln. Oder es wird dann angefangen zu urteilen und zu verurteilen. Du bist der Visionär und du bist der Visionslose. Man fängt an zu urteilen. Du bist gut, du bist schlecht. Du bist besser, du bist weniger gut. Und das sind alles so Mittel, die man dann so herholt, um seine Ziele und seine Vision zu erfüllen. Und ich bin dafür, dass wir Strategien und Visionen verfolgen. Aber ich bin dagegen, wenn wir sowas verfolgen, mit Druck, mit Manipulation, mit Verurteilungen. Weil da weiß man, hier ist nicht mehr Gottes Geist am Wirken. Wir brauchen immer wieder die neue Begegnung mit dem Vater im Himmel. Und wenn es sich schon nur reingeschlichen hat, Gott, mein Geschäftspartner, dann wird Gott uns nicht verurteilen, sondern wir dürfen einfach nochmal eine Pause einlegen und sagen, hey, ich will das nicht. Ich will, dass Gott meine Motivation und mein Motor, ihm zu dienen und zu lieben, dass es rein bleibt und dass es diese Liebe weiterhin ist, die mich vorantreibt. Vielleicht noch ein praktisches Beispiel aus meinem eigenen Leben. Wir haben im Notausgang Hilfe für Menschen in Not, ein Verein, der ist 25 Jahre alt dieses Jahr. Und natürlich immer, wenn man so ein Jubiläum hat, dann denkt man drüber nach, was war gut, was war nicht so gut. Und ich habe mir natürlich dann auch Gedanken gemacht, wie waren die letzten 25 Jahre. Und es ist mir eine Sache aufgefallen, unter anderem. Wir haben vor 17 Jahren eine Zweigstelle in Sonthofen gegründet. Notausgang Sonthofen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie das Ehepaar auf uns zukam und sagten, hey, wir haben das auf dem Herzen von Gott. Was denkt ihr oder was hält ihr davon? Memmingen Notausgang, was empfindet ihr? Denkt ihr, dass es auch im Sinne Gottes ist? Da war keine Manipulation, kein Druck. Gar nichts. Und wir überlegten und sagten, ja, wir können dahinter stehen. Ja, wir spüren, dass es dran ist und haben das dann tatsächlich vor 17 Jahren gegründet. Und ich bin heute noch einmal im Monat dort und helfe ihnen aus, alles, was sich so über den Monat angesammelt hat. Und wenn ich so zurückblicke, dann muss ich sagen, wow, das war Gottes Idee, das zustande gekommen ist. Dann hatten wir aber auch mindestens zwei Projekte von Leuten, die dann gekommen sind und sagten, hey, das müssen wir machen, das ist dran, das ist wichtig, das ist gut. Und am besten noch gleich die Woche noch eine Entscheidung. Und ich kann mich erinnern, im Vorstand, wir guckten uns gegenseitig an und sagten, ganz so sehen wir das nicht. Aber klar, dann wird noch mal ein bisschen die Schraube enger gedreht, noch ein bisschen Druck. Und irgendwann mal knickt mal einer und sagt, ja, okay, wir versuchen den Versuchsballon zu starten. Und das war zweimal so. Nach eineinhalb Jahren war alles kaputt. Alles zerstört. Und seitdem sage ich, und sagen meine Vorstandskollegen, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Wenn jemand Gott als Geschäftspartner nimmt und sieht, hier kann ich mich profilieren, hier kann ich mir selber einen Namen machen. Natürlich, man umschreibt es nicht so, man sagt immer, ja, das ist für den Herrn. Mag ja auch richtig sein, gell? Aber wenn der Motor dann plötzlich manipulativ wird, Druck wird, verurteilend wird, dann möchte ich euch als Gemeinde ermutigen, geht darauf nicht ein. Denn was von dem Geist Gottes kommt, was aus dem Geist Gottes geboren ist, das wird langhaltig wirken. Und da wird mehr oder weniger Konsens sein. Und die anderen werden vorbereitet sein. Deine Mitmenschen, die Entscheidungen tragen, die werden sagen, ja. Oder schlimmsten Fall wird er sagen, kann ich nicht ganz so sehen, aber ich kann damit leben. Aber alles andere ist schwierig. Und so wie diese Blut flüssige Frau, die hat einfach diese zweite Begegnung mit Gott gebraucht und wir brauchen diese Begegnung auch. Wir brauchen sie am besten jeden Tag neu, dass er unsere Motive prüft. Und alles, wo ich merke, hier versuche ich mir selber einen Namen zu machen, hier versuche ich mich selber zu profilieren, lass sein. Es geht höchstens 1,5 Jahren gut. Ich möchte euch Mut machen, immer wieder hier zurückzukommen. Und der Johannes hat es damals der Gemeinde in Ephesus geschrieben. Der sagte, ihr seid eine Kirche, ihr habt Gottesdienste, aber eins habe ich auszusetzen. Ihr habt diese erste Liebe verloren oder vernachlässigt. Und das ist völlig normal, wenn man eine Gemeinde ist oder wenn man persönlich mit Gott unterwegs ist, dass sich das einfach einschleichen möchte. Wir wollen was sein, wir wollen was werden. Und wenn die Motive nicht in diese Liebe Gottes eingebettet ist, dann würde ich lieber mal die Handbremse anziehen und sagen, hey, lass uns einfach uns neu in diese Liebe Gottes eintauchen. Ich kann euch im Korintherbrief einiges vorlesen, das erspare ich euch jetzt, wo in der Bibel ganz klar steht, ohne die Liebe ist das nichts. Ich lese es trotzdem. Das ist einfach gut. Und ist einfach die Grundlage zu allem. 1. Korinther 13, 3 Verse. Und wenn ich mit Menschen und Engelzungen redete, also wenn ich wirklich meine Sache überzeugend darstelle und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein törendes Erz und eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte, also wirklich, wow, hier haben wir einen Prophet, der redet, und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse, also wirklich, wo man sagt, wow, so will ich auch mal werden. Und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich nix. Das ist schon krass. Also er sagt dann nicht so, dann ist es nur halb so gut oder da muss man noch mal ein bisschen dran arbeiten, sondern die Bibel sagt ganz klar, das ist nix. Das ist schon eine klare Aussage. Und wenn ich all mein Habe den Armen gebe und ließe mein Leib verbrennen, also ich opfer alles, sodass jeder sieht, ich bin ein Kind Gottes, der alles gibt. Aber habe die Liebe nicht, so wird's nichts nutzen. Und die Frage ist, was hat das jetzt mit Erntedank zu tun? Ich habe mir sehr wohl Gedanken gemacht. Erntedank ist eigentlich der Moment, wo wir die Handbremse einlegen und sagen, lass uns einfach nochmal zurückblicken und Gott danken für das, was er uns tagtäglich schenkt. Lass uns das nicht für selbstverständlich nehmen. Und gleichzeitig ist Erntedank auch eine Möglichkeit zu sagen, diesen Gott, der mich so reichlich beschenkt, mit ihm will ich in Beziehung bleiben. Mit ihm will ich wieder in Beziehung treten, sollte ich ein bisschen vom Weg abgekommen sein. Ich will mit diesem Gott die erste Liebe wieder ausleben. Und wenn du hier bist und du weißt, irgendwo diese erste Liebe ist gefühltmäßig nicht mehr so, wie sie sein soll, mach dir keine Sorgen. Wer sucht, der findet, wer klopft an, dem wird aufgetan. Ich wünsche mir heute Morgen, wenn wir das Abendmahl auch einnehmen, dass wir nicht nur sagen, Gott, danke für das, was du mir schenkst, sondern auch gleichzeitig Gott sagen, Herr, ich will in dieser ersten Liebe wieder eintauchen. Alles, was ich tue, all mein Dienst an Menschen und an Gemeinde, soll aus dem Motor deine Liebe kommen. Weil ich weiß, wenn dein Motor der Liebe nicht mein Motor ist, dann werde ich Schaden anrichten, da werde ich Menschen verletzen, da werde ich Unruhe hineinbringen. Das wollen wir alle nicht. Deswegen, lass uns immer wieder uns selber prüfen, und ich auch. Was motiviert mich, heute Morgen hier zu sprechen? Was motiviert dich, hier in der Gemeinde zu dienen? Und wenn es nicht diese Liebe ist, dann ist auch kein Problem, weil da können wir wieder hinkommen. Gott möchte uns es geben. Und auch wenn Jesus in Eile ist, wird er trotzdem anhalten. Und auch wenn die Jünger sagen, Jesus, es muss weitergehen, wird er trotzdem anhalten und sagen, hey, ich habe es gesehen oder gespürt, dass du nach meinem Saumen gefasst hast. Ich sehe, dass du dich ausstreckst zu meiner Liebe. Du willst mich, du brauchst mich. Ich werde es dir geben. Und nicht nur die Kraft und die Heilung und die Talente und die Ideen und die Visionen und die Strategien, sondern ich werde dir vor allem diese Liebe geben, damit dein Tun auf der Liebe gebaut wird. Amen. Und so kommt